Meine lieben Freunde, bevor wir jetzt gleich in die neue Pod ohne Carsten-Folge reingehen, möchte ich euch kurz unseren Podcast-Partner Zencaster vorstellen. Das ist die Plattform, mit der wir seit Anbeginn unseres Podcasts eigentlich Podcasts aufnehmen. Wir haben da ein Zuhause gefunden und sind seitdem auch nicht weggegangen, weil es auch gar keinen Grund gibt. Zencaster bietet super viele Möglichkeiten, vernünftig und ohne Sorgen den Podcast aufzunehmen. Man hat unterschiedliche Tonspuren, die man dann hinterher in der Postproduktion lauter leiser machen kann. Man hat 4K-Audioqualität und was eines der besten Sachen ist, selbst wenn die Verbindung mal schlecht ist oder es irgendwelche Hiccups gibt in eurer Aufnahme, wird immer ein Backup aufgenommen, dass ihr die Tonspur runterladen könnt, neu aufnehmen könnt und das alles dann zusammenfügen könnt. Es geht nichts verloren bei der Aufnahme. Und deswegen, falls ihr auch denkt, es wird mal dringend Zeit, auch einen Podcast aufzunehmen, ihr wollt gerne in die Podcast-Welt mit einsteigen, kann ich euch hier nur Zencaster empfehlen. Und als kleines Geschmäckle, um mit Zencaster anzufangen, bieten wir euch mit unserem persönlichen Offercode POC, also POC, alles groß geschrieben, gibt es 30% auf den ersten Monat von jeglichem Zencaster-Plan. Also, falls ihr Interesse habt, falls ihr Bock habt, selber in Podcasts einzusteigen, dann nutzt unseren Couponcode POC für 30% auf jeden monatlichen, jährlichen Plan im ersten Monat und dann seid ihr gesettelt, um selber in das Leben der Podcaster einzusteigen. Es macht Spaß, es ist eine große Freude und Zencaster ist auf jeden Fall die richtige Plattform, um das zu machen. Und natürlich könnt ihr auch einfach den Link in unseren Shownotes benutzen, um direkt zu Zencaster zu gelangen und die 30% Rabatt auf euren ersten Monat direkt nutzen zu können. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge von Pod ohne Carsten.
So, Freunde, da sind wir wieder. Ich würde sagen, los geht der Spaß hier. Und ich möchte jetzt schon mal vorneweg ankündigen, es wird aus meiner Sicht eine der besten Folgen jemals werden. Ich bin geckig drauf. Ich habe viele sehr schlechte Witze dabei. Und das wird super. Also da darf durchaus mal das Zwerchfell schon mal ein bisschen geölt werden. Jetzt wird's lustig.
Das Zwerchfell geölt werden. Das klingt doch toll, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Folge 127 Pod ohne Carsten. Wir sind hier, haben uns eingefunden, Tobias Jansen und ich, meine Wenigkeit Robin Kiewelke, auch am Start. Heute wieder hier zusammen. Der Tobias hat gerade angekündigt, es wird die beste Folge aller Zeiten. Ich bin gespannt auf die beste Folge aller Zeiten. Schlechte Wortwitze, das ist ja das. Ich habe auch was mitgebracht heute. Ich habe ja diesen schönen Max-Frisch-Fragebogen und da habe ich auch auf jeden Fall auch etwas für ein bisschen später, können wir uns damit dann beschäftigen, weil es, glaube ich, interessant wird. Aber vielleicht passt es auch gar nicht in den Rahmen hier. Wenn wir hier heute auf geckig unterwegs sind, dann weiß ich gar nicht, weil das vielleicht etwas ist, was, wo ja, wir
dann lass uns doch damit starten und dann kriege ich die Gags, die kriege ich schon untergebracht. Das ist kein Problem, die kriege ich da reingebastelt.
Okay, gut. Also, wir sind jetzt wieder da, wie ihr festgestellt habt. Letzte Woche gab es nochmal Kölner Keller zweimal hintereinander, weil es da viel zu besprechen gab. Aber jetzt ein bisschen Pott und Carsten. Wir wollen direkt in die eigentliche Ernsthaftigkeit direkt eingehen. Dieser Max Frisch Fragebogen, den ich hier geschenkt bekommen habe, letzten Weihnachten, der beinhaltet ja viele Fragen, die, sage ich mal, Beziehungen zwischen zwei Personen bestärken können, aber auch genau in die gegensätzliche Richtung. Mhm. Und das weiß ich, ich finde einfach nur, hier gibt es jetzt für diese Frage, die ich habe, gibt es Punkte bis S. So, also, wir haben jetzt gleich eine Frage und die ein paar Unterpunkte hat. Und da wollte ich die einfach mal so nacheinander durchdiskutieren.
Ja, das ist los.
Die betrifft Freundschaften. So, die Frage lautet, was halten Sie ferner für unerlässlich, damit Sie eine Beziehung zwischen zwei Personen nicht bloß als Interessengemeinschaft, sondern als Freundschaft empfinden? Mhm. So, Punkt A, Wohlgefallen am anderen Gesicht.
Nee, ist raus.
Ich finde das irgendwie, weil es so viele Punkte da gibt, da kann man über jeden Punkt noch so kurz überlegen. Um das mal kurz auszudrösen, weil das hier manchmal ein bisschen kryptisch geschrieben ist, ab wann würde man mit jemandem würde man sagen, es ist nicht einfach nur ein Bekannter und sonst was oder ein, ne, irgendwas, sondern halt wirklich eine Freundschaft. Und was ist wichtig dafür, damit es zu einer Freundschaft wird oder sich eine Freundschaft, ne, also das als Freundschaft empfindet? Wohlgefallen am anderen Gesicht ist Punkt A. Und jetzt können wir jetzt überlegen, ist das etwas, was wichtig ist, damit es eine Freundschaft wird oder nicht?
Ja, es kommt ja ein bisschen drauf an, aber ich meine, das grenzt ja theoretisch schon alle blinden Menschen aus und würde ja theoretisch bedeuten, dass alle blinden Menschen gar keine Freunde haben können, weil die ja theoretisch zumindest auf die normale Art und Weise, wie wir Sehenden dann die Gesichter sehen, die ja gar nicht sehen können. Von daher halt.
Ja, gut, könnten es ja abtasten, also das muss man vielleicht auch wohlgefallen machen. Aber ich, mal abseits von dem Punkt, denke ich auch, dass das nicht das Ausschlaggebende ist. Also zumindest, ich glaube, es gibt da andere Leute, bei denen ist das so. Ich glaube, es ist auch wirklich noch mehr, auch wenn das viele Leute nicht so sagen, in der Beziehung wirklich noch mehr so, dass man behauptet zwar immer so, ja, und der inneren Werte und so weiter, aber trotzdem hat man ja diesen ersten Impuls, die Zuneigung zu jedem ist meistens oberflächlich oder halt visuell, beziehungsweise, wie sagt man, genau. Und deswegen, aber bei einer Freundschaft, denke ich, ist das nicht so relevant. Weil nee,
das
halt
glaube ich auch nicht, genau.
Das darum halt nicht geht, weil du musst nicht dich hingezogen fühlen zu der Person, sondern musst sie nett finden, cool oder sonst was, das ist wichtig. Deswegen gebe ich auch recht, ist nicht wichtig. So, Punkt B, dass man sich unter vier Augen einmal gehen lassen kann, das heißt, das Vertrauen, dass nicht alles ausgeplaudert wird.
Das müsste ich nochmal hören, Regie.
Dass man sich unter vier Augen einmal gehen lassen kann, das heißt das Vertrauen, dass nicht alles ausgeplaudert wird, dass du einfach erzählen kannst und du weißt, der andere ist nicht, klingelt sofort beim Nachbarn und sagt, ja, guck mal hier, der hat das gemacht, lol, keck weh und so. Und ich, das würde ich schon etwas sagen. Ich finde auch da muss man direkt mal ein bisschen, kann man direkt reingehen, weil ich finde, da kommt es so ein bisschen drauf an. Also ich finde, ich kann auch jemandem einen Freund nennen, dem ich nicht meine tiefsten Geheimnisse erzähle. Mhm. Und trotzdem ein Freund. Es gibt ja auch da noch Abstufungen zwischen, es ist ein Freund, es ist mein bester Freund, es ist ein enger Freund. Also ich würde nicht jedem meiner Freunde, den ich kenne, direkt irgendwie alles erzählen. So. Aber so, deswegen ist das vielleicht für die Kernaussage, für mich persönlich zumindest, für Freund, nicht so wichtig. Aber zumindest, wenn es eine andere Ebene erreichen soll, dann will ich schon da wissen, dass ich was erzählen kann mit dem Aspekt so, yo, das ist auch erstmal, außer es ist, ich sag offiziell, hey, das und das kannst du gerne weitererzählen, sag ich mal, aber ansonsten erstmal so, dass wir es nicht weitererzählen.
Ja, ich sehe das absolut ähnlich. Ich finde aber auch, es kommt auch ein bisschen drauf an, einerseits natürlich, worum es auch geht, ne? Also, wenn mir jetzt irgendwer, den ich als sehr guten Freund zählen würde, wenn der mir jetzt sagen würde, boah, also pass mal auf, irgendwie jetzt, ich habe seit 2 Wochen, habe ich so ein Fisternöllchen am Arsch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich das für mich behalten könnte, weil das ist schon eine Info, die finde ich witzig. Und das wäre schon so ein Ding, wo vor allem, wenn man sich dann mit demjenigen, der das Fisternöllchen am Arsch hat und noch mit einem Dritten trifft, würde ich zumindest mal unterbewusst so Sachen droppen wie, ah, pass mal auf, im Bus, wir können ja nur stehen. Wir können uns also nicht in den Vierer hinsetzen und so. Also ich würde es wahrscheinlich nicht direkt erzählen, aber so. Ja. Aber wenn das wirklich wichtige Sachen sind, dann finde ich, stimmt die Frage schon auch auf jeden Fall zu.
Ich glaube halt, es ist ja auch, wie gesagt, dadurch, dass ich halt meinte, dass dem ich sowas erzähle, da setze ich sowas schon voraus und ansonsten würde ich es halt gar nicht erst erzählen. Richtig, aber deswegen ist es halt nicht so, dass halt jeder Freund, den ich habe, mit dir würde ich mich da hinsetzen und dir irgendwas erzählen, was wichtig ist und du, wer wird es nicht in der nächsten Podcast-Folge sagen, ha, guck mal, der Robin, Leute, der hat das und der ist jetzt hier und bla. So, ne?
Genau, ich würde halt nur von deinem Fisternöllchen erzählen. Das,
genau,
von meinem
Fisternöllchen.
Ja,
genau, das kannst du ja gerne machen. Davon habe ich 4. Davon kannst du gerne berichten. Aber ansonsten so. Aber es ist nicht das Wichtigste für generell die, wie gesagt, Bezeichnung Freund. So, nächster Punkt, C. Politisches Einverständnis, grosso modo. Ich weiß nicht, was grosso modo bedeuten soll.
Weiß ich
nicht. Kannst du mir da weiterhelfen.
Vielleicht, dass man sich einig ist? Keine Ahnung.
Grosso ist bestimmt lateinisch.
Wie schreibt man das denn?
Mit G-R-O-S-S-O, mehr oder weniger. Grosso modo. Latein heißt mehr oder weniger, hat mir gerade Onkel Goggle verraten. Genau, politisches Einverständnis. So. Und auch da, finde ich, direkt gibt es Abstufungen. Weißt du, also ob du jetzt letztendlich, ich bin kein Riesenfan der CDU, das ist jetzt auch hier kein Geheimnis in dem Podcast, sage ich mal, aber wenn du jetzt die CDU wählen würdest, dann würde ich dir deswegen nicht die Freundschaft kündigen. Dann würde ich sagen, ja gut, ist nicht, weiß ich nicht, bin ich jetzt, ich habe auch Freunde, die wählen die FDP, bin ich auch kein Riesenfan von, gesagt, ja, mach halt so, aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, ne, die Rechten wählen würdest, da hätte ich ein Problem mit vielleicht, so ungefähr, ne, das ist halt so, das meine ich halt, das ist so
ein bisschen das, womit? Was ich so. Und zwar womit? Zu Recht. So, weißt du, hier ist der erste Gag. So, haben wir hier kurze Montage. Hier ist der erste Gag schon eingebaut worden.
Kurz in den Shownotes, kurzer Disclaimer, Gag hier eingebaut.
So, ja, genau. 8 Minuten 23, merken.
Genau, Gag Nummer 1. Genau, das ist, glaube ich, die Abstufung. So, aber ansonsten, wenn du jetzt, wie gesagt, dann wären wir uns da vielleicht nicht einig, aber das wäre jetzt nichts, es wäre auch Quatsch, wenn jeder, mit dem ich befreundet wäre, müsste genau dieselbe Partei wählen oder genau dieselbe Ansicht haben. Also,
kannst ja, und ja vor auch, allem, es setzt ja auch voraus, dass man quasi sein Wahlgeheimnis dann verrät. Also ich meine, ja. Es gibt ja durchaus auch gute Gründe, weswegen das Ding ein Wahlgeheimnis heißt. Vielleicht genau auch aus dem Grund. Ich meine, wenn mir das einer erzählen will, was er wählt, dann ist das ja eine schöne Sache so. Aber an sich, im besten Falle, weiß ich ja nicht, was die Leute wählen. Ich kann das einschätzen oder ich kann hoffen, was sie wählen, weil ich lange mit denen Zeit verbringe. Aber so richtig wissen kann ich es ja eigentlich nicht.
Aber ich muss aber auch sagen, ich finde das auch zumindest, also wenn es unter Freunden ist, auch ein bisschen albern. Also unter Freunden, wenn mich jemand fragt, wen würdest du wählen, da würde ich schon sagen, ja, ich wähle halt Grün, ich wähle halt sonst was. Ja. Also da zu sagen so, nee, das kann ich dir leider nicht verraten, das ist ja Wahlgeheimnis. Okay, dass man vielleicht das öffentlich nicht unbedingt, aber auch hier, ich meine, auch hier im Podcast haben wir oft darüber geredet, was wir wählen. Also wo ich mir auch denke, so gut, ist jetzt vielleicht auch nicht so, als haben wir hier Taylor Swift irgendwelchen Einfluss auf irgendeinen Wahlkampf wahrscheinlich. Aber so ein bisschen, zumindest unter Freunden, finde ich es auch ein bisschen albern, weil ich finde die Diskussion ja auch interessant. Weil wenn du jetzt sagst, du wählst die CDU aus Gründen XY, also die will ich auch hören. Vielleicht sehe ich das ein bisschen anders, aber trotzdem finde ich ja die Beweggründe dahinter vielleicht interessant. So, aber ich, natürlich sagt man vielleicht auch nicht das, was man seinen Freund, was man wählen will, weil man sich denkt, okay, dann wird noch ein Streit vom Zaun gebrochen. Das kann natürlich auch sein, aber an sich finde ich das so ein bisschen. Also, ich würde sagen, prinzipiell ist das nicht super relevant für eine Freundschaft, sondern, also solange es halt nicht irgendwie in absurde Richtungen geht, beziehungsweise in sehr schlimme Richtungen. Ja, das kann für mich beides sein, das will ich auch seit kurzem sagen.
Beide Richtungen.
Auch extrem links finde ich schlecht. Also es ist nicht so, als sind es nur die Nazis, die sind zwar vielleicht von der Aggressivität deutlich schlimmer, aber muss auch nicht unbedingt sein, aber extrem links ist auch nicht meins.
Gut, an der Stelle Punkt. Aber ganz kurz, lass uns ganz kurz überlegen, wenn wir jetzt eine Partei gründen müssten, ne?
Ja.
So, und wir wollen jetzt mal sagen, wir wollen politisch richtig durchstarten und wir machen mal in der Politik so ein bisschen wie Bayer Leverkusen in dieses Jahr im Fußball. Und wir hätten schon einen Parteinamen, der ist aber wurscht.
Ja.
Und wir bräuchten eine Farbe.
Der Parteiname ist, der ist aber wurscht?
Ja, der Parteiname ist egal. So, das ist den merkt sich sowieso keiner. Denn bei den meisten Sachen so, also auch bei den ganzen Grafiken, ist ja die CDU wird in schwarz dargestellt, die SPD in rot, die Grünen in grün und so weiter. Und jetzt sind ja schon ein paar Farben weg. Und jetzt bräuchten wir aber noch eine Farbe.
Ja. Ja, von den Kernfarben sind die alle weg und die heißen auch noch genauso wie die Farben oft, manchmal zumindest. Also deswegen würde ich sagen, wir nehmen so ein schönes. Was ist denn mit so einem schönen Orange? Ist
weiß mal schon?
Weiß. Was ist denn mit weiß? Da würden die Leute argumentieren, das ist keine Farbe in der Politik. Damit wird es schon angegriffen werden. Damit würden die angegriffen werden. So, ja, aber ihre Partei ist ja gar keine Farbe. Als ob das das Wichtigste wäre auf der Welt. Aber weiß ist doch toll. Super, weiß.
Ja, so. Haben wir's.
Weiß. Genau. Der Parteiname ist auch wurscht. So heißt die Partei.
Genau. ihr könnt uns ab jetzt wählen. Wir stehen für alles, was Spaß macht.
So, genau. So. Ist auch wurscht, heißt die Partei und Farbe ist weiß. Also ob wir würden dann nächsten Bundestagswahl sind wir dabei. Einfach mal. Ich glaube, man kann super easy eine Partei gründen, oder?
Du brauchst halt
8 Unterschriften.
Ja, du brauchst 250 Leute, das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Verein. Ich glaube, du brauchst 250 Hanseln und eine Satzung.
Ja, die kriegst du ja zusammen. Also ja. Ich krieg ja so, also wir kriegen ja zu zweit so 150 Leute gefragt, die da irgendwo mal eben sagen, ja, mach halt und ja. Fertig. Und dann eine Satzung, ja, gut. Hier sind auch Sätze drin, also kann ich hier schreiben, ein paar Sätze. So, gut, kein Problem, so machen wir's. Gut, dann nächster Punkt. Dass einer den anderen in den Zustand der Hoffnung versetzen kann, nur schon dadurch, dass er da ist, dass er anruft oder dass er schreibt. Du müsstest Tobis Gesicht sehen da draußen. So, also hast du verstanden? Soll ich nochmal vorlesen?
Ja, gerne.
Dass einer den anderen in den Zustand der Hoffnung versetzen kann, nur schon dadurch, dass er da ist, dass er anruft oder dass er schreibt. Also, ich weiß nicht, ob das so, also, dass der Gedanke dahinter ist, dass einfach die Vorstellung, dass man sich meldet oder dass jemand da ist, ist schon, also, das ist schon wichtig. Weißt du? Ich verstehe es aber auch nicht so ganz, es kommt gleich noch ein Punkt zu dem Ganzen, dass jemand sich meldet und so weiter. Aber.
Ja, weiß ich nicht, lass den mal überspringen, mach mal Punkt M.
Punkt M, wir sind aber erst bei E.
Ja, aber das macht ja nichts. Wir können ja auch ein bisschen springen.
Okay, wir machen Punkt M. Warte mal. M. Die Gewähr, dass der eine wie der andere, wenn eine üble Nachrede über den anderen im Umlauf ist, zumindest Belege verlangt, bevor er zustimmt.
Ja, ist doch eine super Choice. Würde ich durchaus zustimmen. Also, wenn einer Scheiße über meine Freunde redet, will ich zumindest die Belege wissen.
Ja, das stimmt. Ja, das kommt. Es kommt, glaube ich, immer auf die Größe an. So, ne? Also, ja. Wie gesagt, wenn du jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, wieder von deiner, was war das, Analfastoliga geredet hast, ja. Dann weiß ich nicht, ob ich Belege will. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt direkt glauben, aber ich will es auch nicht unbedingt sehen. Also, es wäre so ein bisschen so ein Punkt, so ist schade, aber es wäre mir auch nicht wichtig genug, ob ich das unbedingt wissen muss. So, weißt du, so nach dem Motto. Aber natürlich, wenn irgendjemand sonst was erzählt und der ist jetzt der AfD beigetreten oder der ist jetzt ein Neonazi, wo wir über der Politik wären, da würde ich schon nachfragen, ja, weiß ich nicht. Ja, kurz mal, ganz kurz, so. Also würde ich sagen, schon ein Punkt.
Ja.
So. Aber was ich mich dann trotzdem frage, ist, also dass das, also der Punkt, damit es eine Freundschaft ist, dass das gegenseitig gegeben ist. Wenn ich über dich irgendwas erfahre, dass ich das nachwissen will, dass, ob das stimmt, genauso wie das du über mich erfährst oder nachfragen willst.
Das weiß ich aber nicht.
Also ist das der, also weil es geht ja darum, ab wann man es als Freundschaft deklariert. Und der Punkt soll aussagen, dass wir beide quasi gegenseitig, wenn jemand irgendwas über dich behauptet oder jemand über mich behauptet, erstmal das nicht einfach akzeptieren und sagen, hey, also ich bei so, einem ja, Freund mache ich das, aber halt bei irgendeinem Bekannten würde ich sagen, ja, ist mir auch egal. Ne? Also mach halt so nach.
Ja,
aber
das ist das. Ja, wo ich halt so denken würde, also wenn mir irgendjemand irgendwas erzählt, beispielsweise jetzt über dich, und jetzt irgendwer ankommen würde und sagen würde, boah, also ich war jetzt letzte Woche irgendwie bei dem zu Besuch und sowas hast du noch nicht gesehen, da sind irgendwie 12 Lamborghinis in der Garage, dann würde ich, glaube ich, nicht denjenigen fragen, der mir das erzählt hat, sondern ich würde halt dich anrufen und dir erstmal eine Szene machen, warum du 12 hast und ich keinen. Und warum du mir nicht endlich mal auch einen geschenkt hast. Also ich bräuchte absolut. Dann ja nicht die eine dritte Instanz, die mir das dann irgendwie über Belege bestätigt, sondern ich würde halt dann den direkten Weg wählen und dann denjenigen, über den das erzählt wird, halt fragen. Und wenn das eine gute Freundschaft ist, dann würde man einem das ja auch erzählen. Also ja, wenn jetzt irgendwer Scheiße gebaut hat, dann würde man sagen, ja, okay, ich habe da gehört, stimmt das? Und dann würde man dem anderen ja auch sagen, ja. Denn da sind wir ja auch wieder bei Punkt, ich glaube, B oder C oder so, dass man dann die Sachen intern behält, dass man die nicht nach außen bringt und so. Und dann, also deswegen würde ich da nicht die anderen zwingend mit reinziehen und mit fragen.
Also es ist glaube ich, auch so, dass wenn, also je nach, wie gesagt, Skalierung des Erzählten, sage ich mal, also wenn mir jetzt irgendein Jörg erzählen würde, hey, ne, weiß ich nicht, bei dir wohnen seit vorgestern wohnt Heidi Klum bei dir in der Wohnung und du gehst jedes Mal mit Brad Pitt irgendwie Döner essen, dann würde ich ja erstmal sagen, ich glaube, das ist Bullshit. Also da würde ich auch wahrscheinlich nicht direkt zu dir rennen, sondern erstmal davon ausgehen, weiß ich nicht, Bruder.
So, ja, also ich finde, es kommt auf die Skalierung.
Also, genau, es kommt auf die Skalierung drauf an. Das wäre erstmal, glaube ich, Bullshit, aber du könntest schon etwas verpacken, wo ich zumindest sagen würde, sicher. Meinst du?
Bist du dir wirklich sicher?
Meinst du, dass das so ist? Und dann, wenn das die Antwort wäre, dann würde ich, glaube ich, auch mal nachfragen. So, Tobi, sag mal, hat mir das und das erzählt.
Bist Stimmt du dir so wirklich sicher, dass das Heidi Klum ist oder ist das nicht einfach nur ein Chihuahua?
Genau so.
So, nächster Gag.
17:41, nächster Gag, bitte notieren.
Komm, lass uns noch draußen. Einen machen. Ich habe noch ein paar andere Themen dabei, dann können wir noch ein paar andere Sachen.
Ich wollte gerade sagen, wir können das dann nächste Woche danach dann weitermachen. Und du darfst ja noch einen Punkt aussuchen.
Ich nehme
bis S.
K.
K, gut. K, Moment, wo habe ich's? Da. Wenn man sich zufällig trifft, Freude, obschon man eigentlich gar keine Zeit hat, als erster Reflex beiderseits.
Ja.
Ja, ne, würde ich auch schon sagen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine, das ist eigentlich, finde ich, ein sehr guter Punkt, weil das genau die Unterscheidung ist für mich zwischen Bekannter und Freund. Wenn ich dich irgendwie treffen würde in Bonn, dann würde ich ja schon zu dir gehen und sagen, yo, Tobi, hey, geil, was machst du hier? Na, so. Aber wenn ich irgendeinen alten Schulkamerad, mit dem ich kein Wort, dann bin ich meistens eher so, ich will gar nicht mit ihm reden. Ja, und also, weil es ist dann eher so dieses awkward Smalltalk-Gedönse. Wenn wir uns treffen, dann stellen wir uns da nicht hin und sagen, oh, und was machst du inzwischen? Ah ja, ach ja, und jetzt gehst du, ah ja, schön, tschüss. Ja. Sondern das wäre ja locker. Und aber mit irgendwem, den du seit Ewigkeiten nicht gesehen hast, der bekannt ist, aber kein Freund, ist halt immer so ein, ach ja, und du hier, ja, so, weißt du?
Ja, und ich, ja, das stimmt. Und ich finde, dass vor allem das Bemerkenswerte an der Situation war ja nochmal der Satz so, wenn man eigentlich keine Zeit hat. Ja. Und das ist ja schon so. Und das ist ja dann auch, vielleicht wirkt das nach außen hin immer so ein bisschen aufgesetzt. Aber das stimmt natürlich. Also ich meine, es gibt wenig Situationen im Leben, glaube ich, wo man, wenn man ehrlich zu sich selber ist, wo man wirklich keine Zeit hat, sondern es gibt eigentlich immer Zeit oder man kann sie sich zumindest nehmen. Man setzt dann halt andere Prioritäten, aber man kann sie sich durchaus nehmen. Und wenn man dann aber wirklich mal knapp dran ist, weil man irgendwie den letzten Zug nach Cottbus erwischen muss, ist ja so eine gängige Sache, die man halt erreichen muss.
Aus Bonn, Köln aus immer, Cottbus.
Genau, und dann sieht man einen am Bahnhof, von dem man auch nicht zwingend wusste, dass der jetzt da ist und mit dem ist man gut befreundet, ja, natürlich freut man sich dann ja. Also das ist ja schöner, als wenn du dann alleine bei 2 Grad aktuell Außentemperatur, liebe Grüße an den 26. April, dass man dann da alleine am Bahnhof steht und sich einen wegfriert.
Ja.
Und so, das ist immer witziger.
Absolut. Aber wie gesagt, da ist, glaube ich, schon wichtig, dass es wirklich ein Freund ist, mit dem man auch sonst mal was macht. Aber dem hat man einfach nur nicht mitbekommen. Ist ja auch nicht, wir hören uns ja auch nicht jeden Tag. Deswegen, ich weiß ja nicht, in jedem Tag, wo du gerade unterwegs bist. Und dann kann es schon mal passieren, dass wir plötzlich zufällig in Bonn sind, haben es aber beide uns nicht gegenseitig erzählt. Dann trifft man sich. Aber ja, wenn es irgendein Bekannter wäre, dann vielleicht eher nicht. Gut, es gibt noch sehr viele andere Punkte davon, aber wir haben dann für die nächste Woche auch noch was. Das Buch bewirkt einige Gesprächsthemen auf jeden Fall. Genau, aber Tobi meinte, er hatte noch mehr auf dem Zettel, deswegen
wollen wir das natürlich nicht. Ich hätte was, wo wir da direkt gerade so ein bisschen anknüpfen können. Thema Freund oder Bekannter, so ein bisschen geht das in dieselbe Richtung. Und zwar kennt man das ja, dass man manchmal so Smalltalk aufgezwungen bekommt. Ich hatte die Situation gestern Morgen, um 6.11 Uhr im Bus.
Super.
So, und ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr euch auskennt in der Buslandschaft in und um Siegburg. Aber um 6.11 Uhr, sag ich mal so, ist der Bus jetzt nicht rappelsvoll.
Ja.
So, oder um es so zu formulieren, ich war der Einzige, der in diesem kompletten und auch noch mit so einem, ich weiß nicht, wie man diese Dinger nennt, mit so einem Gelenkbus, die in der Mitte oder so ein Gelenk haben.
Ein also Doppelbus.
So, genau, so 7000 Plätze. Ja. Der Bus hatte genauso viele freie Plätze wie der VfL Wolfsburg jeden Samstag und Sonntag. Ja. Und ich war halt drin, also quasi ausverkauft. So.
Ja.
So. Und dann kam jemand rein und das wird ja oft so gesagt, dass man sich das ausdenkt, aber jeder von uns hatte diese Situation schon mal. Und ich schwöre, es war so, es kam jemand rein, eine ältere Dame. Und wo setzt sich diese Dame hin? Überall frei. Natürlich genau neben mir in den Vierer. Und fängt an, mit mir zu sprechen. Und da hätte ich jetzt gerne mal mit dir überlegt, was denn so vielleicht auch nicht ganz 0815 Smalltalk-Themen sind, die man einfach mal für so eine Situation anbieten kann, fernab vom Wetter. Denn man will eigentlich gar nicht mit denen sprechen, aber ich fände, es wären so irgendwie so spannende Themen. Denn so Wetter oder Gesundheit ist ja oft so, gerade mit alten Leuten, dass man sagt, boah, Jesus, ist das kalt draußen. Und dann erzählen die ja meistens einiges. Und ich hätte folgende Frage vorbereitet. Wenn du 10.000 Euro von mir geschenkt bekommen würdest und du müsstest einen Imbiss aufmachen, Welcher wäre das?
Boah. Tetasoße, glaube ich, gar nicht so viel. Da kriegst du ja noch nicht mal ein Imbiss.
Aber deswegen musst du ja überlegen. Du musst ja gut investieren, dass du das möglichst schnell größer machst. Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst ja auf Döner gehen, du kannst auf Stavu,
Currywurst-Pommes. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Du stellst ja einen Bahnhof und nennst das Ding Stadionwurst. Das ist eigentlich stark. Ja. Verkaufst du Stadionwurst irgendwo in der Fußgängerzone.
Ja, oder genau, und dann wirbst du damit, dass es die Original-Stadionwurst aus, keine Ahnung, Hildesheim ist und dann oder aus irgendeinem Offdorf. Und dann guckst du so im Internet nach und denkst, boah, nee, also das war wirklich eine leckere Wurst. Und dann stellst du dir, warte mal, also Hildesheim hat nicht mal ein Stadion. Die haben halt einfach nur so einen Ascheplatz. Und so, also das fände ich witzig. Das wäre eine Frage, die ich mitgebracht hätte.
Ja, für 10.000 Euro, wie gesagt, kriegt man nicht so viel. Also Döner würde ich nicht machen, außer du machst sowas richtig Krasses, aber Döner macht ja schon jeder. Also eigentlich eher was es hier nicht so viel gibt, aber was eigentlich richtig nice ist. Und das ist, ich würde für, ich muss gerade überlegen, ich hatte ja, als ich in Uganda war, da habe ich immer davon erzählt, ja, dass die Leute da ja schon mit dem ganzen Scheiß immer bis in die Busse kommen. Ich glaube, das Konzept ja so oder so. Ne?
Bitte? Die waren dann immer mit so Samosas und so unterwegs.
Ja, genau, sowas hat die. Und ich glaube, man braucht einfach mehr so Süßes. Ich glaube eher in die süße Richtung vielleicht, weil ich glaube, so Fertigfood. Fast Food, Döner, Asia, sonst was, das gibt es halt, also da gibt es ja 8 Millionen in einer Straße von allem. Mhm. So. Und deswegen, ich glaube, das, der Einzige, der eigentlich so süße Sachen hat, ist an sich ein Bäcker. Oder das ist halt eine Eisdiele. Aber das war es ja schon. Also ansonsten gibt es nicht sowas auf die Hand. Und ich glaube, wenn du so geile Kreationen hast für vielleicht ein Dunkin' Donuts, dann gibt es vielleicht auch nochmal manchmal. Aber ansonsten einfach so preiswerte, vielleicht auch ganz leckere Dinge, die du so in die Richtung, so Joghurt, so selbstgemachte Joghurts oder sowas oder auch so geile Müslis oder sowas, nass in einem guten Preis, schnell auf der Hand. Sowas würde ich machen. Das wäre ich meine, 10.000 Euro reicht wahrscheinlich noch nicht mal für den einen Joghurt, aber
ich würde auf Bratwurst gehen.
Die Stadionwurst in Hildesheim.
Ja, ganz, ganz klassisch. Zweite.
Das stimmt, da noch ganz kurz zu. Es stimmt aber auch, dass das ist ja auch nicht mehr viel vorhanden.
Nee, genau, das gibt
es. Du hast selten. Ja nur noch Döner und Asia, aber einfach nur Wurst mit Pommes irgendwo gibt es halt.
Ja, oder halt auch im Brötchen, gibt es ja nur am Weihnachtsmarkt.
Ja, genau, ja.
Servicewüste so Deutschland, sag ich da ja immer.
So. Richtig. So.
Zweite Smalltalk-Frage, die ich mitgebracht habe. Wenn du ein Gewürz auf der Welt verbieten dürftest oder müsstest, welches wäre das?
Kümmel.
Ganz klar, Kümmel. Das hätte ich auch gesagt. Ich wäre auch bei Kümmel gewesen. Ich hätte sofort Kümmel rausgeschmissen.
Kümmel kann weg. Also das ist wirklich das Quatsch. Kümmel ist Quatsch. Das kann weg. Also wirklich. Niemand mag Kümmel. Also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der Kümmel mag, glaube ich. Also vielleicht gibt es das irgendwo so in wirklich so zu zwei Dinger in so einer Riesenportion von irgendwas. Okay, gut. Aber dass du wirklich... Also ein Kümmelbrot oder sonst was, das ist fort. Kümmel braucht kein Mensch, hat auch noch nie jemand gesagt, er isst gerne Kümmel. Ist noch nie vorgekommen, ich kenne keinen in meinem Umfeld, raus damit. Kümmel kann weg.
Ja, ich wäre auch auf Kümmel gegangen und ich hatte noch kurz überlegt, ob man sowas wie Sternanis nimmt, weil das ja durchaus auch eher so ein saisonales Gewürz ist, was ja meistens eher so im Winter verwendet wird tatsächlich.
Es gibt auch so ein paar, die einfach nicht nötig sind. Also ich meine, ich finde Kümmel ist... nicht nur nicht nötig, sondern schmeckt auch beschissen. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Sterne, an dieses vielleicht ein gutes Beispiel, das brauchst du halt nie. Also, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir denke, so, ja, also ich könnte zum Beispiel, was auch, also ich meine, das benutze ich zwar ab und an, aber so richtig schwöre ich jetzt auch nicht drauf, ist zum Beispiel auch Muskatnuss. Das gibt's ab und an, tue ich das irgendwo rein, aber wenn es das nicht mehr gäbe in meinem Leben, würde ich auch keine Träne nachweinen. Weißt du, das und ist doch so.
Ich schon. Ich probiere echt oft, ja. Also vor allem bei allen Sachen, wo ich Sahne dran mache. Gut, jetzt mache ich auch nicht so viele Sachen, wo ich Sahne dran mache, das muss man auch sagen. Aber wenn, dann kommt da immer Muskatnuss rein.
Naja, okay. Na gut.
Ja. Ja. Und würde dir noch eine dritte Frage einfallen? Einfach so eine, die so ein bisschen in dieselbe Richtung geht, wo man so ein bisschen Off-Topics hat?
Sehe ich jetzt mal natürlich aus dem FF über. überlegen.
Man muss sich ja auch vorstellen, so eine Oma, die ist ja durchaus zäh. Und die steigt ja dann nicht auch direkt die nächste Station wieder aus, sondern das wird dann ja sicherlich ein Gespräch von 20, 25, 30 Minuten, je nachdem, wo du hin musst.
Ja, absolut. Und aber die Frage ist halt, reden wir jetzt wirklich von Zielgruppe Oma oder Zielgruppe generell, egal, Hauptsache Smalltalk-Frage?
Ja, also schon eher generell, aber es kommt ja relativ selten vor, dass sich einer aus deinem, aus derselben Altersgruppe neben dich hinsetzt und einfach
und reden will. Ja, das ist in Deutschland gerade
halt unsere Altersgruppe. Der Kopfhörer auf oder der hält halt die Schnauze.
Hattest du keine Kopfhörer auf eigentlich?
Doch, ich hatte auch Kopfhörer auf, aber die Dame fing dann an und hat sich zu mir umgedreht und fing in einer Tour an zu reden und dann habe ich einen rausgenommen und meinte so, Entschuldigung, weil ich dachte, sie wollte mich halt irgendwas Wichtiges fragen und dann ging das aber los. Und ich habe eigentlich nur noch auf den Satz gewartet wie, junger Mann, das ist schon ein wenig unhöflich, wenn sie sich mit mir unterhalten und noch den zweiten Kopfhörerstöpsel drin haben. Hat sie nicht gesagt, aber habe ich darauf gewartet tatsächlich. Noch geiler hätte ich es auch gefunden, wenn sich die Oma einfach das vielleicht auch mal so ein Travel Guide für Omas oder auch Opas, einfach mal, wenn ihr wirklich Kontakt haben wollt und ihr habt so Leute, die haben so Kopfhörer, so AirPods oder so, einfach mal auch ans Ohr greifen und einfach einen rausziehen.
Einfach mal einen rausziehen, sagen, ja, direkt wegwerfen.
Genau, da bin ich und jetzt wird sich hier auch nochmal unterhalten. Und Folgendes habe ich anzubieten und jetzt will ich auch eine Antwort von dir haben.
Das war so, wir waren ja beim Oberpress-Spiel zusammen und da saß ja links von uns noch so eine etwas ältere Frau.
Ja.
So, und die hat dann so beziehungsweise wir haben auch mal was nachgefragt und so weiter, aber das war so dieses Szenario von, sie hat nicht verstanden, dass das Gespräch dann zu Ende sein sollte. Weißt du, die Sache fragt nur, gut, alles klar. Und dann war sie so, ja, und das ist dann ja auch schon jetzt. Und dann fängt sie so an, weiterzureden. Und ich so, ich wollte jetzt nicht mehr. Ich bin fertig hier. Dankeschön. Ich habe jetzt die Frage beantwortet bekommen. Oder du hast, glaube ich, noch irgendwie gefragt, kennen Sie irgendwie den und den oder noch? Ja. Und dann redet sie einfach und redet so, ja, und das ist ja schon auch. Und sie so, ja, nee. Und ich so, nee. Lass mich in Ruhe. Ja, ist gut. Naja, ich würde irgendwas mit Klamotten vielleicht noch fragen. Also ich würde einfach ernsthaft die Oma fragen, warum hat sie sich heute für dieses Outfit entschieden? Ich glaube nämlich, dass Omas, also nicht, weil ich nicht, weil es disputierlich ist oder sonst was, oder weil ich denke so, ey, das sieht scheiße aus oder so, was soll das denn dem Motto, einfach ernst gemeint, weil ich glaube, Generation Oma macht sich darüber noch mehr Gedanken als ich jetzt oder du vielleicht auch. So, gut, ich meine, es gibt natürlich auch einige in unserer Generation, die gehen komplett gestylt und geschnörkelt aus dem Haus und wehe, da sitzt nicht alles, gibt es auch. Aber ich glaube trotzdem, dass da noch viel mehr Wert auf dieses, man muss sich ja präsentieren vernünftig in der Welt. Das ist unser Eins, ist das wurscht, so nach Motto. Und da würde ich auch mal gerne mit dir drüber reden, vielleicht.
Ja.
Was sie also einfach da. Du zu sagen hat.
Ja. Das klingt eigentlich ganz gut. Ich hatte kurz überlegt, ob man noch auf Krankheiten geht, aber dann habe ich mir gedacht, boah, dann ist man auch zu lange gefangen und ich glaube, dann hält einen, wenn man auch aussteigen will, die Oma noch fest und sagt, warte, ich wollte noch kurz von meiner Nierenkolik 72 erzählen und dann sagst du, aber ja, ich muss aber raus. Ja, nee. Und dann hast du nämlich selber eine Nierenkolik und das ist, glaube ich, nicht schön. Nee, und deswegen Krankheiten schön. Eher nicht.
Da habe ich auch das Gefühl, dass Omas da gerne drüber reden.
Ja.
Und so, aber auch mit diesem Gefühl von, verstehst du ja, ne?
Ja.
Und ich so, ja, doch, mit dem ganzen Leberversagen. Und wenn die Knie nicht mehr so mitspielen und du bist halt so noch in den 20ern und die Oma mit ihren 75 dann so, ja, ich kann ja auch nicht mehr so schnell. Ich so, ja, nee, ich auch nicht.
Nee,
also das ist jetzt auch, da ist so schnell aus. Da ist in unserem Alter, ne? Und da, manchmal hast du da schon das Gefühl, dass sie einfach so denken, dass man so da mitreden kann. So, also generell Generation alt, nicht nur Omas, Opas genauso. Also, ja.
Pass auf, ich hätte noch mitgebracht Bestatter-Comedy.
Ah, super.
Hätte ich mitgebracht, ist ja ein absolut klasse Thema. Und zwar habe ich mir gedacht, so Bestatter ist ja schon so eine aussterbende Kunst. Weißt du, und die brauchen ja auch ein bisschen Marketing, so, einfach, da muss ja auch ein bisschen was hinterher stecken, so, und pass auf, ich habe
31, 35, bitte markieren,
ja, pass auf, ihr könnt euch direkt die nächsten 2 Minuten noch merken, ich habe nämlich Folgendes vorbereitet, aus meiner Sicht das perfekte Marketing für Bestatterinnen und Bestatter sind Eiskratzer und auf diesen Eiskratzern steht, pass auf, Folgendes drauf: mit uns kratzen sie am besten ab, Bestatterei Müller oder so. Finde ich überragend. Also ich habe wirklich so laut gelacht, als ich mir das selber überlegt habe. und das fand ich wirklich total stark.
Das ist gut.
Das ist so ein Ding, da schmeißt du einfach in deiner Nachbarschaft einfach in jeden Briefkasten
rein. Super Eiskratzer.
Und dann andere Seite noch Telefonnummer und ein schönes Ding. Super.
Das Problem ist ja wirklich, dass also als Bestatterunternehmen hast du es auch nicht einfach. Ne? Also ich meine, das Problem ist, die Zielgruppe ist tot.
Ja, aber gut, ich glaube, also das ist auf jeden Fall eine nachwachsende Branche, denn die Leute sterben ja leider genug. Und deswegen, also ich glaube, die haben schon ordentlich zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Wobei, auch da wäre es eigentlich mal spannend, also wenn uns hier mal Bestatterinnen oder Bestatter zuhören, auch da ist mal so die Frage, denn die Frage ist ja auch das haben wir ja öfter schon drüber gesprochen, so diese klassische Religion an sich, in unserem Alter geht das ja auch so ein bisschen zurück. Und da ist ja dann auch die Frage, wenn man sich jetzt überlegt, will man noch richtig so bestattet werden, wie man das früher kennt, mit Sarg, mit Verbrennung oder. Oder wird das halt anders gemacht mit Friedwald oder weiß der Teufel was, ne? Und dann brauchst du ja gegebenenfalls gar kein richtiges Bestattungsunternehmen mehr, was sich um alles Mögliche dann, was damit zusammenhängt, kümmert.
Ich frage mich auch, also weil, ne, wo wir ja beim Thema Marketing sind, Bestattungsunternehmen machen ja eigentlich kein Marketing. Also ich habe noch nie eine Werbung über ein Bestattungsunternehmen gesehen. Und da frage ich mich auch, wenn das eintritt, ich musste mich selber noch nicht darum kümmern, also mein Vater mit seinen Eltern und so weiter, die verstorben sind, irgendwann vielleicht schon, und irgendwann werde ich das sicherlich auch machen. Aber ist man dann am Googlen, so Stiftung Warentest beste Bestatterunternehmen oder beziehungsweise, wie sagt man, Check24 Vergleichssieger Bestattungsunternehmen, oder geht eigentlich jeder immer zu seinem lokalen Bestattungsunternehmen?
Ich glaube, ja.
Ich weiß nämlich in Oberpleis, da gibt es glaube ich zwei oder so weiter, da ich aufgewachsen bin, und da können doch dann alle hin. Und ich glaube auch, mein Vater ist, als seine Mutter verstorben ist, mit seinen Brüdern auch genau zu diesem Unternehmen gegangen, weil es einfach das Nächste ist. Ja. Oder, also, das ist doch das, was jeder macht, oder?
Ja,
dass da nicht geguckt wird, wie bei eigentlich allem anderen immer geguckt wird, so, oh, da muss ich jetzt erstmal schauen, ist das das beste Angebot, ist der gut oder sonst was. Bei Versicherungen, überall wird sowas immer nachschauen. Aber ich habe das Gefühl, dass das ist noch eine Sache, wo niemand googelt, sondern einfach so, welcher ist der Nächste, da gehe ich jetzt hin. Ja. Der wird es schon richtig machen, das wird schon passen.
Ja, so. Und also ich glaube, dass da jetzt ja auch nicht so gravierende große Unterschiede sind. Ne? Also ich meine, letztendlich ist ja die Tätigkeit, die so ein Bestatter oder eine Bestatterin übernimmt, ist ja wahrscheinlich dieselbe, so von Bestatter zu Bestatter oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Von daher kannst du da, glaube ich, jetzt auch nicht so viel falsch machen
an sich. Na gut, aber es gibt wahrscheinlich trotzdem welche, die sonst welche Preise verlangen und die anderen verlangen diese Preise. Ne? Also wahrscheinlich gibt es da auch schon deutliche Unterschiede. Oder der Sarg kostet bei dem 5.000 Euro, bei dem anderen 2.000 Euro.
Also ich würde auf jeden Fall zum nächsten hingehen und mir dann so ein KVA erstellen lassen. Und dann würde ich noch zu einem zweiten gehen.
Ja, dann muss ich mir den Opa erstmal angucken, bevor ich in den Voranschlag sitzen kann. Also je nach Größe muss man mal schauen, wie teuer das wird. Also so eine Bestattungsunternehmenswerbung würde ich auch gerne schießen. Also falls ihr noch Kameraperson braucht da draußen für euer Bestattungsunternehmen, damit einfach mal, muss man auch mal sehen in der Werbung.
Gibt es aber bestimmt.
Gibt Scheiß.
Bestimmt, weißt du, wie ich mir so ein Bestatter-Dings vorstelle? Dass man ganz idyllisch fliegst du mit so einer Drohne über so einen richtig großen Friedhof, über Melaten zum Beispiel in Köln, und dann über so eine Bahn, wo dann rechts und links die einzelnen Gräber sind, und dann hast du aber so 3, 4, 5, 6, 7 Showgräber quasi, die dann besonders schön bepflanzt sind oder die ganz besondere Steine haben oder so. Und dann sagst du irgendwie Bestatterei Müller, wir kümmern uns um alles, sorgen auch dafür, dass sie noch einen ordentlichen Steinmetz damit rankriegen, dass wir eine Top-Gärtnerei damit reinkriegen. Also so eine Art von Werbung könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das machen. Läuft halt relativ selten irgendwo, dass man das sieht. Also bei YouTube habe ich jetzt zum Beispiel noch nie gesehen oder auch im Kino selten. Tatsächlich.
Selten Bestattungsunternehmen, stimmt.
Genau, oder sie brauchen eine Brille. Optik Müller in der Innenstadt, Haus Nummer 7, hilft ihnen weiter. So ist ja so lokale Kinowerbung. Und selten sowas gesehen wie, ja, also Bestatterei Hinsche, hier sterben sie gut.
Ich frage mich aber auch wirklich, weil sind die lukrativ alle? Lohnt sich sowas? Weil ich meine, die Sache ist ja, dass jede Person hat ja vielleicht mit dem Thema Tod und Bestattungen, sage ich mal, im besten Falle in seinem Leben nur so 2, 3 Mal was mit zu tun. vielleicht die Großeltern, ich meine, klar sind in meinem Leben schon Leute gestorben, meine Großeltern, aber ich hatte mit der Bestattung an sich nichts zu tun. Ja. Ich bin zur Beerdigung gegangen, ja, gut, war ich anwesend, aber das Drumherum, das habe ich mich ja nicht drum gekümmert. Das heißt, dass du dich um sowas kümmern musst, passiert vielleicht bei deinen eigenen Eltern und wenn es schlecht läuft, vielleicht halt irgendwie noch bei einem Partner, bei der Partnerin, die dann früher stirbt oder so, oder wenn irgendwie ein Unfall passiert, ne, kann natürlich auch sein. Aber das heißt so, im schlechtesten Falle oder im normalsten Falle vielleicht zweimal wegen den Eltern und im schlechtesten Falle 3-4 Mal. Und das war's ja. Das heißt, es ist ja begrenzt von dem, dass du das brauchst. Nicht so wie ein Handwerker, wo immer mal wieder was kaputt ist, oder neue Schuhe, die du immer mal wieder brauchst. Das heißt, gibt's, ich meine, es gibt's ja die anscheinend, deswegen wird es sich schon lohnen, aber ich meine, gut, du musst einfach neben einem Altersheim wahrscheinlich einfach aufmachen.
Das, ja, das ist eigentlich eine gute
Idee. Das ist eigentlich eine gute Idee, ich glaube, dann hast du Kundschaft. Da kommt ja regelmäßig, ja, muss, leider, schon wieder, der Jochen, leider, 95. Der ist verstorben. Ja. Muss wieder.
Auch da wüsste ich zum Beispiel nicht, und das ist jetzt durchaus eine ernst gemeinte Frage, ist das ein Ausbildungsberuf? Oder kann ja, man jetzt einfach, könnte ich jetzt einfach hingehen und sagen, Freunde, ich mache jetzt Bestatter.
Bestatter Ausbildung.
Ich würde sagen, ja.
Ausbildung zur Bestattungsfachkraft.
Ja.
Das gibt's. Ja, es gibt's. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine ganz normale, ja, dauert 3 Jahre, Bestattungsfachkraft.
Ja.
Das habe ich aber auch noch nie in so Ausbildungsdingern gelesen. Also man war ja so, wenn man so in die Oberstufe gekommen ist, so nach der 10 oder da hat man ja schon so Bücher bekommen in der Schule, so von wegen dieser Ausbildungen gibt es von A bis Z. Ich habe es mir nicht alles durchgelesen, aber auch in sonst welchen Anzeigen und ähnliches werden sie dies, machen sie das. Nie war Bestattungsfachkraft ein Thema.
Selten, ja.
Selten. Ich frage mich aber auch, was sind die Leute, die sowas gerne machen wollen? also was ist der... Dass du, ja, vielleicht dieser Gedanke, dass du jemandem noch irgendwie, also die letzte Ruhe irgendwie schön gestalten willst oder für die Verbliebenen. Ich bin ja aber persönlich, muss ich ja auch sagen, da kannst du gerne sagen, welchem Team du bist. Ich persönlich bin ja aber auch in dem Team, dass ich mir denke, wenn die Person tot ist, hat sie auch nicht mehr viel davon. Genauso wie zum Beispiel, das war bei meiner Oma, also der Mutter meiner Mutter, als die damals verstorben ist, da waren wir auch gerade irgendwie im Urlaub oder sonst, hat alles Mögliche gebucht, noch mit Selina, als ich doch mit Selina zusammen war. Und dann war halt die Beerdigung dabei. Und das war aber irgendwie so blödzeitlich für mich, sag ich mal, so dumm es klingt. Aber da hat auch meine Mutter gesagt dann, ich habe die ja vorher noch gesehen, als meine Oma noch lebte, die hat einen Schlaganfall, ist dann gestorben, als sie noch lebte, da war ich noch im Krankenhaus, habe sie noch gesehen, ich meine, da war sie zwar nicht mehr in einem guten Zustand, aber ich habe sie vorher noch gesehen und sie meinte dann halt auch, ja gut, aber du hast ja noch gesehen, dass sie lebte, davon hatte sie vielleicht noch was. Jetzt ist sie, eine Beerdigung ist ja immer für die Hinterbliebenen, als Saving für die Hinterbliebenen, die Person selber ist halt schließlich tot. Und deswegen denke ich mir auch, dieses hübsch machen, also ich meine, meine Großeltern wurden, glaube ich, alle halt verbrannt und dann halt in der Urne begraben und so weiter. Aber wenn man das halt so sieht, dass sie dann einen riesigen Sarg kaufen und die dann so richtig schön machen noch, und ich denke, ist doch völlig Laterne.
Eigentlich so. Ja, aber vielleicht ist es...
Ja, gerade Sargbeerdigungen und so weiter sind richtig teuer, so ein Sarg ist richtig teuer, um das dann schön machen zu lassen und ähnliches, wo ich mir denke, ich habe vorher in der Lebenszeit mit der Person die Zeit verbracht und sie vielleicht auch noch in den letzten Tagen sehen können.
Ja, aber vielleicht ist es einem selber wichtig, also vielleicht, ja, vielleicht ist es, das war ja das, was wir vorhin so hatten, vielleicht ist es einem selber irgendwie wichtig, nochmal dann den Leuten... irgendwie positiv in Erinnerung zu bleiben und dann wird halt auch nochmal der beste Anzug irgendwie aufgebügelt und denn es gibt ja sowieso dann keine Gelegenheit mehr, den anzuziehen und so oder irgendwie die Lieblingsklamotten oder sich nochmal irgendwie dafür fein machen zu lassen oder so, was eigentlich auch Quatsch ist, wie du ja gerade gesagt hast, aber vielleicht, wenn also den Gedanken...
Nein, den Anzug könntest du ja noch nutzen, also ich meine, der Verstorbene mit denen damit zu vergraben, also bringt ja niemandem was, so ungefähr. Aber den Anzug selber könntest du ja entweder in die Altkleider geben, haben da irgendwelche Hilfsbedürftigen was von, oder du nutzt ihn selber oder so noch, wem auch immer der passt. Weißt du, das ist dann so, dann kommt der 1.000-Euro-Anzug vom Opa, wird dann vergraben und du denkst, das ist ein guter Anzug. Ich habe keine 1.000 Euro für den Anzug, kannst du mir, ich nehme den. So, und du denkst so, nee, das ist schließlich noch so, ja, das finde ich persönlich ein bisschen albern. So, deswegen, ich, gut, ich meine, wie gesagt, ich kenne auch nur Leute, die jetzt, also, wo es halt eine, wie sagt man, ist der englische Begriff für diese, wenn die halt verbrannt werden, Zementierungsanlage, irgendwie sowas, naja, wie auch immer.
Krematorium.
Genau, so heißt das Ding, Krematorium, ja. Und ich möchte gerne Seebestattung, ich möchte gerne einfach auf der See, schön. Aber ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass es dann schwieriger ist mit dem Ort, wo man hingekehrt und weiß, da ruht die Person. Das hat natürlich auch irgendwie was, auch wenn sie natürlich gerade, wenn sie verbrannt wurde, nicht mehr so viel ruht. Also dann
ich finde das Konzept des Friedwaldes eigentlich wirklich ganz cool. Das ist ja einfach so ein, so meistens ja so neu aufgeforstete Wälder, wo dann auch einfach nur so eine kleine Plakette steht, maximal mit dem Namen, aber nicht mal zwingend, sondern einfach auch nur eine Nummer an dem Baum. Und dann wirst du halt quasi unter diesem Baum beerdigt, aber ganz normal in einem Wald, der halt als Friedwald deklariert ist, aber wo theoretisch jeder auch so hingehen kann. Und das fände ich, in Hennef gibt es zum Beispiel so ein Ding, das fände ich ganz spannend, dass da bei uns in der Schule um die Ecke.
Ich meine, so ein kleines Ding, wo halt irgendwie das dran steht, dass du halt schon weißt, auch wo du hin musst oder ähnliches, ist ja ganz gut. Aber ansonsten auch so Grabsteine und ähnliches, du zahlst ja auch eine Pacht dafür und so. Also die kaufst du ja nicht einfach, sondern du musst da auch noch dann mieten. Und dann irgendwie nach 10 Jahren läuft es aus, musst du wieder mieten, ansonsten kommt es weg. Das ist halt so ein bisschen albern. So, ja. Dann halt lieber irgendwo hin, wo du sagst, okay, hier war der Ort und auch hier habe ich sie ins Meer gestreut, die Asche von wem auch immer. Und dann kannst du an diesen Ort gehen und sagen, ja, guck mal, also ist auch dann irgendwie ganz nett. Aber du hast nicht auch noch dieses die ganze Zeit irgendwie diese laufenden Kosten eines Grabsteines, so als, ja, naja, wie auch immer, ist ein bisschen
ja.
So viel zum Thema Bestatterunternehmen.
Apropos Schwachsinn, ich möchte mit dir gerne über das Verkehrssystem in Deutschland sprechen, denn Deutschland ist tatsächlich das einzige Land, wo du beim an der Ampel stehen Ischias kriegst.
Ischias?
Ischias, das ist ja hinten im Rücken, ist das der Nerv, der quasi alles kontrolliert und wo du nach jedem Mal Autofahren quasi mit so einem halben Hexenschuss rauskommst, weil in Deutschland ist ja sehr clever, hat man sehr viel nachgedacht, wenn du auf so eine rote Ampel zufährst, dann ist ja vorne meistens so ein Strich an der Straße, dann stehst du und auf Höhe dieses Strichs stehst du mit deiner Motorhaube und auf Höhe dieses Strichs ist auch die Ampel. Und dann kommt es mitunter immer vor, nicht nur manchmal, sondern wirklich immer, dass du dich so komplett verdrehen musst und quasi gar nicht mehr geradeaus gucken kannst, um dann zu gucken, wie ist gerade die Farbe an der Ampel.
Ja.
Und es gibt in jedem anderen Land in Deutsch, außer Deutschland, gibt es die offensichtliche Lösung dafür, nämlich einfach die Ampel auf die andere Seite der Straße zu pflanzen.
Also genau, auf der anderen Seite der Kreuzung, also quasi
Genau, denn wenn ich eh geradeaus fahren will, dann kann ja auch die Ampel auf die andere Seite und selbst wenn ich rechts abbiege, kann die ja auf der anderen Seite sein, dann kann ich ganz entspannt in meinem Auto sitzen, kann geradeaus gucken, hab kein Ischias vor 2018 war ich ja in Australien und da musste ich mich sehr dran gewöhnen, halt auf der anderen Seite zu fahren, aber... Ja. Da war das halt richtig geil mit den Ampeln. Da standest du da und dann war die Ampel halt einfach auf der anderen Seite der Kreuzung und alles war wunderbar. Das ist ja bei den Fußgängern, wird das ja schon so gemacht. Du hast ja auch nicht bei den Fußgängern selten eine Ampel, die auf deiner Seite ist, die dann angeht, wo du dann, wenn du neben der Ampel stehst, erst nochmal wieder 3 Meter zurück musst, um zu gucken, was ist auf deinem Ampelzeichen.
Ja.
Also da frage ich mich, warum wird das bei Fußgängern richtig gemacht und bei anderen Leuten nicht?
Ich frage mich halt auch da, ob das einfach so eine Sache war von Point of No Return, dass Deutschland das gemacht hat und das System, also es war dann fertig und dann festgestellt haben, andere haben es cleverer gemacht. Aber jetzt alles umzubauen, ist halt ein bisschen nervig, ein bisschen aufwendig.
Aber ich frage mich,
es wurde einmal mal hingestellt.
Wissing? Oder wer ist Volker Wissing?
Ja, Wissing,
ja. Wo ich mir so denke, der fährt doch auch wahrscheinlich jeden Tag mit dem Auto, den muss das doch auch selber abfacken.
Ja gut, aber der hat das ja nicht entschieden und der kann ja jetzt nicht entscheiden, wir ändern jetzt alle Ampeln in Deutschland, dann kannst du erstmal dann kannst du die nächsten 8 Jahre nicht mehr Auto fahren, weil alles umgebaut werden muss.
Ja, das
die sind ja auch mit Leitungen drunter verlegt. Du kannst ja nicht einfach die Ampel hochnehmen und dahin stellen, die sind ja auch mit Leitungen wieder verbunden, wegen Strom und hast du nicht gesehen. Also ich glaube einfach, dass dieser Punkt von jetzt, weil es ist ja nicht so wie irgendwo ist die Straße kaputt, da muss eine Baustelle, dass die Straße wieder heile. Es ist so, als wären alle Straßen nicht befahrbar und es müsste alle Straßen neu machen. Und das ist ja beim Ampelsystem ist es ja so. Das glaube ich, der Punkt ist einfach zu spät. So, es ist jetzt so, wie es ist.
Und ja, aber mein Vorschlag dafür wäre folgendes. Pass auf, 2 Vorschläge hätte ich. Entweder man sagt einfach, während Svernje ist komplett autofreie Zeit und in der Zeit werden in diesem Jahr einfach, also zwischen Weihnachten und Neujahr oder ab dem, ich sag mal, ab dem zwischen 27.12. und 1.1. oder 31.12., weil ja da meistens auch noch irgendwas stattfindet. In der Zeit darf deutschlandweit kein einziges Auto gefahren werden. Und in der Zeit hast du Zeit, zumindest schon mal einen Großteil der Ampeln zu renovieren. Und aber auch alle Feiertage, die man nutzen kann, wo die Leute eher meistens nur zu Hause auf der faulen Haut sitzen, da auch gerne nochmal daran. Weiß ich selber, ist ein sehr schwieriger Vorschlag, aber...
Ich glaube, gerade Svörndi ist schwierig, weil ich... So, kurze technische Schwierigkeiten, wir sind wieder zurück, wir waren beim Thema Svörndi. Und zwar würde ich sagen, das ist ja der Zeitraum, wo die meisten Leute, glaube ich, in Urlaub fahren. Man ist über Weihnachten noch bei der Family und ab dem 26., 27. tingelt man los in Skiurlaub. Da Autofahren zu verbieten, hätte ich persönlich nichts gegen, aber das ist ja schwierig. Ich glaube, da ist es so ein 1. Mai, ist schon mal ein guter Tag, wo du das machen kannst. Aber das Problem ist ja auch, du kannst ja nicht einfach anfangen, 3 Tage, und dann wieder normal weitermachen und dann irgendwann wieder 3 Tage.
Dann ja, das stimmt.
Dann sind die Ampeln abgebaut und dann so, ja, jetzt gucken wir mal, wie wir ohne Ampeln da klarkommen für ein halbes Jahr und dann machen wir wieder 3 Tage. Das ist, glaube ich, auch schwierig. Deswegen, ich glaube, das ist halt einfach so ein Punkt. Es gibt einfach so ein paar Entscheidungen, die wurden getroffen und die sind so, wie sie sind und es ist so, ja, da kommen wir jetzt einfach nicht so einfach raus. So, weil es einfach viel zu viel Aufwand wäre für den, sage ich mal, nicht so krassen Nutzen. Ich sehe das schon so, dass es, ich finde das auch praktisch, also in den USA, ich glaube sogar in den Niederlanden, ich bin ab und an nach Venlo ins Casino gefahren, da war das auch so, dass die Ampeln dahinter stehen.
Es ist in jedem Land außer Deutschland, tatsächlich.
Und du dir dann auch denkst, so, ja, das, die haben irgendwie nachgedacht, aber so, jetzt ist das ja, glaube ich, einfach kompliziert.
Ja, jetzt das nachzuholen, das stimmt, das wäre schwierig, aber auch da frage ich mich so, wie war die Entscheidungsgrundlage dahinter? Denn irgendwer muss ja entschieden haben, ja gut, ballern wir das bei uns auf der Seite. Und die müssen ja schon auch mal in anderen Ländern unterwegs gewesen sein vorher, die Entscheidungsträger. Und das dann gesehen haben, dass das offensichtlich eine bessere Lösung gibt.
Ja, ich meine, also irgendwer hat ja auch angefangen. Ne? Also ich meine, auch da wieder denke ich mir, wann ging es denn los, dass Leute Ampeln installiert haben? Und wer hat die erste Ampel gebaut?
Ja.
So welches Land hat sich das gedacht? Ich meine, vielleicht war auch Deutschland die Ersten, die haben gesagt, wir machen das so, und haben dann gesagt, das ist Quatsch. So, also ja, ihr seid jetzt fertig, aber das ist Quatsch, wir machen das anders, weil, guck mal, hier, eure Dings, wie heißt das Ding? Der Nerv?
Ischias.
Mit euer Ischias. Habt ihr aber auch euren Ischias. Denkt an euren Ischias.
Ja.
So, das ist auch ein guter Folgentitel
übrigens. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Ja.
So, und dann war aber zu spät. Ja. Und jetzt denken sich alle so, ja, Freunde, ihr habt nicht an eure Ischias gedacht. Deswegen haben wir jetzt den Salat.
Ja. Ich hätte noch ein paar, ich habe ja angekündigt, es wird ein Gag-Feuerwerk.
Ja.
Ich hätte noch ein paar, paar Wortspiele mit so für Fleischliebhaber. Hätte okay, ich noch ein paar. Und zwar, es gibt ja so Punk-Rock-Bands und so. Und wenn es jetzt eine Fleischrock-Band geben würde, würde der Name meiner Fleischrock-Band heißen Matt Schmackes. Und dann eins der T's eingeklammert, Sag. Dass man dieses Sag. Kölsche Matt mit hat und dann ein T ja. eingeklammert, wie so ein schlechter Kabarett-Gag. Und dann Matt Schmackes, also richtig mit Zucht dahinter. Dann würde ich dem ZDF gerne verkaufen, die neue Unterhaltungsserie Metten das. Wo es halt wirklich viel um Matt geht auch.
Es geht nur um Matt in dieser Sendung.
Ja, es geht nur um Matt. Und gerne auch mal, wenn man im Urlaub ist, einfach mal und seinen Liebsten irgendwie was gönnen will, einfach auch mal ein Matt-Bringsel
besorgen. Ein Matt-Bringsel, ja, das ist stark. Ja. Ja. Matt-Bringsel finde ich gut. Auf jeden Fall.
Ja.
Das machen wir's. Ja, cool.
Ja, vielen oder? Dank.
Also,
gerne.
Also, ich hätte gerne auch ein Matt-Bringsel auf jeden Fall.
Ja. Ich hatte Tobias, aber, ja, mach du.
Nee, also ich wollte eigentlich auch auf etwas eingehen, worauf du eingehen wolltest, aber wir nicht drauf eingegangen sind.
Ja, schieß los.
Beim letzten Mal, das war das Thema Zeitumstellung. Da wolltest du letztes Mal mit mir noch drüber reden, als die Zeit umgestellt wurde, vor 2 Wochen, über das Thema Zeitumstellung. Und dann haben wir aber in der Folge nicht mehr drüber geredet. Und jetzt ist das ganze Thema schon wieder ein Schnuff her. Aber ich wollte dich fragen, ob du noch weißt, was du darüber reden wolltest.
Ja, ich wollte ein bisschen ranten und wollte sagen, dass das die größte beschissene Scheiße ist. Finde ich noch schlechter als Ampeln.
denn das Ampeln ist, generell schlechtes Scheißsystem.
Ja, nee, denn das ist halt so nervig, weißt du. Dann hast du halt gerade für Leute wie mich, die ja große Uhrenfans sind. Ja. Und wenn man jetzt viele nicht digitale Uhren, sondern analoge Uhren irgendwo hat, musst du halt dann, ich musste 7 Uhren an mir und um mich herum umstellen, weil die Zeit mal wieder sich geändert hat.
7 Uhren händisch umstellen.
Ja.
Es sind noch viele Uhren zum händisch umstellen. Ich glaube, ja. Ich musste zwei umstellen. Hier
selbst die Uhr von meinem Fahrradtacho musste ich umstellen, weil ich bin dann auch so ein Mensch, mich nervt das halt auch. Weißt du, dann gucke ich auf die Uhr und weiß, alles klar, ich fahre morgens um 7.13 Uhr fahre ich aus dem Haus und auf dem Fahrradtacho steht noch 6.13 Uhr. Und dann vergesse ich das irgendwann und dann wundert mich das so, dass ich dann um 6.27 Uhr sitze ich auf dem Fahrrad. Das kann ja nicht. Eigentlich müsste ich ja noch schlafen, weil vergesse ich das halt. So, und das ist dann das, was mich nervt. Und deswegen einfach, warum kann man sich da denn nicht einfach mal, es gab doch schon mal die Diskussion, kann man sich da nicht einfach mal jetzt auf eine Zeit einigen? Und offensichtlich ist doch die Zeit im Sommer, wo es länger hell ist, ist ja wohl scheinbar die bessere. So, also dann lass doch einfach sagen, wir bleiben jetzt einfach dauerhaft bei dieser Zeit, dann hat keiner Stress, weil ja auch immer alle Leute sagen dann, ja, das pennen alle Leute scheiße in der Zeit, weil dann eine Stunde länger da ist, wo ich auch nicht genau weiß, warum man dann besser oder schlechter pennen soll. Aber gut. Und so, also es ist eigentlich nur mit Stress verbunden, diese Zeitumstellung. Und ich glaube, ich kenne wirklich keinen, der sagt, boah, geil, Sonntag ist es endlich wieder soweit, endlich wird die Zeit wieder umgestellt. Der einzige Vorteil ist, dass länger hell ist.
Also ich glaube wirklich, dass wenn die Stunde wegfällt, ist halt schlafenstechnisch ein Problem. So, weil das dein Körper irgendwie nicht rafft. Eine Stunde mehr ist halt so, du schläfst halt eine Stunde länger oder so. Das ist dann, glaube ich, nicht so schlimm. Aber dass da Leute Schlafprobleme kriegen, wenn die Stunde wegfällt, kann ich schon eher nachvollziehen. Ich meine, es ist ja auch jedes Mal dieselbe Diskussion. Die sagen immer, es gibt ja Argumente für beide Zeiten. Gerade wenn es dann wieder in den Winter geht und du hast nur Sommerzeit und so weiter. Aber ich denke auch, dass doch die Sommerzeit nehmen, ist doch auch scheißegal. Komm, es gewöhnen sich ja alle dran. Wenn das jetzt abgeschafft werden würde und es wird nicht nochmal umgestellt, da denkt doch keine Sau mehr wieder dran. Nee. Wann ist die Zeit? Am 10. November oder was? Hey, hallo, sag mal, wo ist hier? Ist doch jetzt hier heute.
Richtig, genau.
Da beschwert sich ja keiner mehr. Das haben alle vergessen. Hätten morgen alle vergessen, wenn die sagen würden, wir lassen das jetzt so. So, wären sich alle einig. Aber machen sie nicht. Also da denke ich mir, was soll das?
Ja, und genau. Und das ist, also, und für mich gibt es halt auch nicht so dieses Totschlagargument, dass man jetzt sagt, ach so, nee, das habe ich übersehen und deswegen macht das Sinn, das durchaus beizubehalten. Denn das wäre ja wirklich, also wie du meinst, gibt es Argumente für beide Seiten, ja, sehe ich ein. Und im Sommer ist es auch schön, wenn man dann morgens um 6.30 Uhr wach wird oder losfahren muss irgendwohin, dass es dann hell ist. Das ist eine tolle Sache. Und im Winter ist es dann natürlich umso blöder, weil es dann länger, also das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich frage mich dann halt auch, also ich habe damals gelernt, ein Tag hat 24 Stunden.
Ja.
So. Stimmt. Und jetzt kann ich ja nicht einfach irgendwo hingehen und dem Tag eine Stunde klauen oder eine Stunde mehr draufpacken. Wo ist denn dann die eine Stunde?
Ja. Also mein Tipp ist an der Stelle auch einfach nicht morgens um 6.30 Uhr wach zu werden. Weiter schlafen. Das ist mein persönlicher Tipp, den ich allen mitgeben kann. Einfach lassen mit dem um 6.30 Uhr aufstehen. Einfach schlafen bis um 10. So mache ich das.
Aber können wir noch mal eben drüber diskutieren, wo wenn jetzt im November die Zeit umgestellt wird, ne? So, jetzt haben wir ja offensichtlich haben wir ja jetzt auch 24 Stunden. So.
Ja.
Ist klar. So, und dann wird im November wird aber die Zeit wieder zurückgestellt. Dann wird mir offensichtlich Zeit geklaut. Wo ist die denn dann hin? Das ist eine ernst gemeinte Frage.
Also hat der Tag 25 Stunden.
Ja, aber dann wird ja die Uhr wird ja von 3 auf 2 zurückgestellt.
Ja, das ist eine Stunde, die erschaffen wurde. Die ist erneut erschienen. Die Stunde durfte noch mal ran.
Ja, aber das kann ja schon nicht sein. Du kannst ja jetzt auch nicht einfach sagen, dieses Jahr hat jetzt einfach, keine Ahnung, 35 Tage mehr.
Naja gut, aber naja, es gibt ja auch schon das Schaltjahr. Dann funktioniert es ja auch schon so. Ne, das ist ja auch plötzlich ein Tag mehr, den es sonst nicht gibt.
Ja, aber auch nur alle 4 Jahre. Dann lass uns doch die Zeitumstellung auch nur alle 4 Jahre machen.
Ja gut, aber dafür hast du alle 4 Jahre 24 Stunden mehr. Und nicht nur eine. Also das heißt, wenn du alle 4 Jahre die Zeit umstellst, wären es ja insgesamt dann auch nur 4 Stunden mehr, beziehungsweise würde es sich ja dann, es gleicht sich ja dann wieder aus, weil die Stunde kommt ja dann wieder weg. Deswegen ist sie über das Jahr gesehen ja ausgeglichen, aber es ist trotzdem, es ist einfach albern. Also vor allem halt das Argument früher war ja, aber auch das ist ja so ein Witz. Die Grundentstehung davon wegen Energie und sonst was machen wir jetzt so eine Zeitdreherei. Ich fand, es war
ja, genau.
Schwachsinn. Also es ist ja so von wegen Energiesparung oder sonst was, wo man jetzt merkt, das hat gar keinen Sinn mehr, zumindest hat es vielleicht mal. Aber auch früher so, ja, es kann auch nicht so wild sein, dass schon früher, das ist halt dann ist halt länger dunkel oder was. Ist doch wurscht. Mein Gott, stellt euch nicht so an. Aber weißt du, wo wir gerade beim Thema Umstellen der Uhren sind, wieso ist es eigentlich so, dass alle Autos, die nicht neu sind oder modern sind, das Uhrumstellen, niemand weiß, wie das geht. Ich bin mit dem Wohnmobil gefahren, als ich noch bei Wilsberg gearbeitet habe, da habe ich immer das Wohnmobil vom Hauptdarsteller gefahren. Und da war das halt auch so, die Zeit wurde in dieser Zeit umgestellt. Und ich dann so, und jetzt? Es gibt nirgendwo einen Knopf dafür. Ja. Es gibt 1 Milliarde Knöpfe in diesem Ding, um alles hoch und runter, recht modernes Wohnmobil, aber irgendwo Einstellungen, Uhrzeit, Dreh, fertig. Ja. Nee, da stand die ganze
Zeit. Es gibt ja technische Geräte, die uns zeigen, dass es einfach ist. Backöfen zum Beispiel, da gibt es ein Zeichen, also meiner hat das zumindest, gibt es ein Zeichen Uhr, denn die Uhr muss sich zum Beispiel auch umstellen. Und da gibt es ein Zeichen Uhr und dann blinkt das schon direkt und dann kannst du mit dem anderen Rädchen das einfach so weit drehen, wie du das haben willst. Und wenn du gerade Bock hast, dass es mittags um 13.12 Uhr, dass es da 19.36 Uhr ist, ja, dann stellst du deinen Ofen halt auf die Uhr ein. Aber naja, also so schlimm, wie du das formulierst beim Auto, finde ich das gar nicht. Also du musst halt nur einsteigen, dann musst du die Beifahrertür musst du 3/4 auf sein. Dann musst du unter den Teppich der Heckklappe klettern, von innen deinen Tankdeckel aufmachen, der darf aber nicht ganz gelöst sein. Dann musst du 2-mal hupen, vorne ein so ein Pinüxel reindrücken. Wichtig ist dabei, darf das Scheibenwischwasser nicht leer sein. Und dann bist du in dem Auto Uhrmodus, wo du den umstellen kannst.
Ja, stark.
Und wenn du, du hast
halt absolut, Pech, genau.
Ja.
Ja, so, genau, also das finde ich ja so absurd. Guck mal, ich habe hier in meinem Arbeitszimmer hängt die Uhr, die wir damals in der Schule hatten. Das war ja die Uhr, die ich neu kaufen musste, weil ich die andere alte Uhr mit der Wasserflasche abgeworfen habe, war die kaputt. Was man halt so macht in der 6. Klasse. So, logisch. War kaputt, Klassenlehrerin hat gesagt, Robin, du Arschkeks, du kaufst eine neue Uhr. Aber am Ende in der 10. Klasse hat sie mir gesagt, hier, bitteschön, du darfst deine Uhr auch behalten, ist deine Uhr. So gut, habe ich jetzt immer noch hier hängen. Und selbst diese Uhr, die ich seit der 6. Klasse bei unserem Klassenzimmer hänge, die kann sich automatisch umstellen. Die hat so einen scheiß Bömsel drin, dass sie halt irgendwie die Signale von den ganzen Satelliten empfängt und sich umstellt. Aber ein Auto, ein Wohnmobil, was letztes Jahr erschaffen wurde, geht nicht, oder was? Und statt halt irgendwie Zahnrad, Einstellung, Uhrzeit.
Ja, aber daran merkt man mal, wie unwichtig das Thema ja eigentlich auch ist. Also daran merkst du ja schon, wie egal das eigentlich allen Leuten ist. Und dann kann man sich ja auch eigentlich direkt auf eine Uhrzeit einigen. Denn ich kenne auch total viele, die dann einfach aus Trotz sagen, genau wie ich es ja gerade beschrieben habe, ne, boah, dieses halbe Technikstudium da. Und dann musst du in dein Auto steigen und dann die Bedienungsanleitung suchen. Und kannst noch froh sein,
wenn du die hast. 800 Seiten, diese Bedienungsanleitung. Ja, genau,
die Bedienungsanleitung von so einem Auto, wo du eigentlich nur denkst, okay, Schlüssel rein oder auch Start drücken und irgendeine Karte irgendwo hinlegen, dann Kupplung langsam kommen lassen, Gang einlegen, losfahren, Bedienung fertig. Da ist ja sonst nicht viel anderes dabei. 6, 7, 8 andere Knöpfe, Ding funktioniert. Ist ja jetzt nicht so, als wenn so ein Auto...
Ja, Blinker, Scheibenwischer, hast du. Brauchst du. Genau,
und dann hat ja so ein Auto hat ja nicht so 12 Trilliarden Knöpfe wie ein Flugzeug. Glaube ich übrigens ganz kurz dazu, glaube ich, sind von diesen 700 Knöpfen, sind 600 außer Betrieb. Das aber nur, ich glaube...
Ich glaube, 600 sind unterschiedliche Songs, die dir auswählen können, die sich hören können. Genau,
denn so technisiert kann so ein Flugzeug auch nicht, glaube ich nicht. Ja. Aber ja, also das ist es, und ich glaube, dass es einfach vielen Leuten egal ist, und ich kenne total viele, die auch ihre Uhr dann einfach nicht umstellen, weil die sich denken, boah, für den Stress jetzt, diese Uhr umzustellen.
In 4 Monaten stimmt sie wieder.
Genau. Dann lasse ich das 6. jetzt einfach dauerhaft auf 15.11 Uhr stehen und nächstes Jahr stimmt das ja wieder.
Das ist halt auch so absurd. Du findest das halt selbst in dieser Bedienungsanleitung nicht so schnell. Und dann, wenn du den Reiter Uhr umstellen findest, ist der auch wieder 4 Seiten lang. So nicht so von wegen Druck auf Zahnrad, geh auf Uhrzeit, sondern so, Freunde, also, es ist so. Das macht ihr hier. Wie du gerade gemeint hast, kehrst da und sonst was. Also natürlich ist das vielleicht in den modernen Autos besser, wenn du nur noch alles auf dem Display hast, dann kannst du 3 Knöpfe drücken. Aber in diesen alten Dingen, oder auch diese alten Radios, die du einbauen konntest, wo dann auch die Uhrzeit drauf stand, aber da auch irgendwie, halte die Taste 8 Sekunden gedrückt, dann kommst du in den Modus hier, dann drehst du hier 4-mal, kommst du in den Modus da und dann musst du einmal hier noch die Tastenkombination oben und links und dann bist du da. Sag mal,
Sag mal. Da weiß man auch erstmal, wie lange 8 Sekunden sind, ne?
Das lernt man dann.
So eine unübliche Drückzeit, wo dann so steht, also da denke ich mir auch so, wahrscheinlich hat sich der Autohersteller, hatten die auch einfach so einen wie ich mit so einer geckigen Stimmung da, der sich dann sowas ausdenken musste und dann sind die da hin und meinten dann so, komm Helmut, sag mal irgendeine Sekundenzahl zwischen 1 und 100. 42. Okay, nee, sie müssen jetzt diese Hold-Taste, müssen jetzt 42 Sekunden, exakt 42, bei 41,9 ja. Weg, bei 42,3 weg, sondern du musst richtig mit dem Handy ja. Dings das perfekt timen, damit du überhaupt das Auto irgendwie ja. umstellen kannst, die Uhr.
Ja. Also kompletter Nonsens.
Also ganz kompletter Kappeskram, ja.
Weglassen, das ist schon der Grund genug, weil es im Auto zu schwierig ist, umzustellen. Das ist schon Grund genug, warum die Zeitumstellung weg sollte. Das ja. reicht schon. Das ist die Argumentation, die für mich persönlich schon reicht. Also komm, Feierabend, fertig, langt mit der Zeitumstellung. Und ich glaube, es langt auch mit dieser Folge.
Ja.
Schon wieder. Wir haben jetzt hier schon also es ist 15 Minuten auf unserer Clock, aber ich meine, wir hatten ja schon 47, glaube ich, davor. Ich hatte noch zwei andere Sachen, aber die sind nächste Woche immer noch genauso möglich wie diese Woche. Aber es war lustig, auf jeden Fall. Hast du uns auch einen Abschiedsgag vorbereitet, oder?
Nö, ich hätte nur noch den kleinen Ausblick, dass ich nächste Woche einen Service anbiete. Dir oder euch habe ich schon erzählt, als wir im Wald waren, was man denn mit alten DVDs machen könnte, die man noch so zu Hause rumstehen hat, würde ich nächste Woche hier meinen Vorschlag unterbreiten.
Sehr gut.
Und ansonsten einen Abschlussgag habe ich nicht, ne.
Wunderbar, dann wollen wir so verbleiben. Wir haben ja auch ein paar Gags auch gesehen. Ihr habt euch das ja alle aufgeschrieben, ne, damit ihr die immer auch schon nachhören könnt, die Gags, wo die weit waren. In diesem Sinne kann man auch sagen, denkt an euren Ischias.
Ne? Ja.
Wichtig, ne, immer aufpassen auf den Ischias, dass der sich nicht verklemmt, weil das ist nervt. Ja. Nervt, wenn der sich verklemmt. Und,
nervt im wahrsten Sinne des Wortes.
So, da haben wir noch den Abschlussgag, da haben wir ihn.
So, haben wir einen.
So, und Volker, wenn dir langweilig ist, einfach die Ampeln kurz umbauen. Wenn du irgendwie auf einen Samstagnachmittag mal Zeit hast, stellst du einfach einen Meter weiter nach Firn und dann sind alle zufrieden. So, vielen Dank. So, das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen wir euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder und macht es gut und tschüss dann. Tschüss.
Ciao.